Bevor wir noch zur Predigt übergehen, Cornelia hatte mich eben gebeten, mich noch kurz vorzustellen. Ich habe es jetzt ganz vergessen. Vielleicht ein paar Worte zu mir. Ich komme ursprünglich aus der französischen Karibik, Martinique, ein französisches Überseedepartement, und bin in Deutschland geboren, aufgewachsen und dann zurück nach Frankreich. Unterwegs Theologie studiert und auch International Development. Und bin verheiratet, habe zwei Kinder, eine Tochter, die 11 Jahre ist, und ein Sohn, der 7 ist. Es ist ganz lustig, wie wir uns begegnet haben. Wir sind so ein genanntes ADRA-Couple, weil wir uns bei ADRA kennengelernt, bei einer Fortbildung von ADRA. Meine Frau war damals in Österreich, also sie ist Österreicherin und Schweizerin, war damals für ADRA Österreich in den Programmen tätig. Und ich war schon auf dem Weg nach dem Kongo, und wir haben uns dort bei einer Fortbildung in Kenia getroffen. Haben uns ein Jahr auf Distanz dann gedatet und dann verlobt und geheiratet, und dann ist sie nachgekommen, und dann unterwegs nach ein paar Jahren sind dann auch die Kinder gekommen. Ja, was kann ich noch sagen? Wir waren fast 4 Jahre im Kongo, in der Demokratischen Republik von Kongo, wo ich nachher noch in der Predigt was davon erzählen werde, und dann im Senegal in Westafrika. Und dann zurück nach Österreich und über Deutschland, dann in die Schweiz, und jetzt seit November bei ADRA Schweiz tätig und sehr dankbar, dass wir hier dienen dürfen. Lasst uns noch kurz vor der Predigt ein gemeinsames Gebet halten. Lieber Gott, ich möchte dir Danke sagen, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, dass wir uns frei versammeln dürfen, dass wir das Vorrecht haben, dein Wort aufzuschlagen. Ich möchte dich jetzt bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist unter uns bist, dass du meine Worte salbst und dass du mich hinter deinem Kreuz versteckst, damit die Worte, die geredet werden, dich ehren und uns stärken für die Woche. Ich danke dir dafür, im Namen Jesu. Amen. Christus, du hast keine Ohren. Du hast nur unsere Ohren, den Schrei unserer Brüder und Schwestern zu hören. Christus, du hast keine Augen. Du hast nur unsere Augen, um unter den Menschen zu strahlen. Christus, du hast keine Lippen. Du hast nur unsere Lippen, um den Menschen von dir heute zu erzählen. Christus, du hast keine Hände. Du hast nur unsere Hände, um zu entlasten, zu heilen und zu trösten. Christus, du hast keine Füße. Du hast nur unsere Füße, um Menschen auf deinen Weg zu führen. Christus, du hast keine Hilfe. Du hast nur unsere Hilfe, um Menschen an deine Seite zu stellen. Wir sind die einzige Bibel, die Männer und Frauen von heute lesen. Wir sind Gottes Wort, Gottes letzte Botschaft an die Welt, geschrieben in Taten und Worten. So lautet ein Gebetstext aus dem 14. Jahrhundert, anonym aus dem Rheinland. Christus, du hast nur uns. Ihr habt sicherlich bemerkt, dass dieses Gebet theologisch begrenzt ist. Wir haben ja vor nicht so langer Zeit im Hebräerbrief gesehen, dass Gott sich auf vielerlei Weise und am Ende auch durch seinen Sohn offenbart hat. Und dass das Wort Gottes und insbesondere die Drei-Engels-Botschaft die letzte Botschaft sein wird, die in dieser Welt ertönt. Aber Paulus drückt das vielleicht auf eine andere Art und Weise aus, wie in 2. Korinther 2 bis 3 gerade gelesen wurde von Cornelia. Und ich werde diesen Text nochmal lesen. 2. Korinther 3 und die Verse 2 bis 3. 2. Korinther 3, 2 bis 3. Unser Brief seid ihr selbst, in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch unseren Dienst ausgefertigt, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Welcher Brief sind wir für die Menschen um uns herum, die Gott auf unseren Weg stellt, zu Hause, in der Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Kirche, im alltäglichen Leben? Zur Zeit, dass Paulus schickte, die Kirche in Jerusalem, die Personen mit Beglaubigungsschreiben in die Gemeinden, um die Gemeinden vor falschen Aposteln zu bewahren. Das kann man in Apostelgeschichte 18, 27 oder Kolosser 4, Vers 10 lesen. Und um vielleicht den Kontext vom Korintherbrief aufzustellen, im Korintherbrief hat Paulus mit Konfrontation zu tun. Sein Apostelamt und seine Autorität werden in Frage gestellt, weil er kein direkter Jünger von Jesus war. Er wurde ja auf dem Weg zu Damaskus von Gott zu seinem Amt berufen. Aber Paulus geht nicht in diese ganze Diskussion wirklich ein. Für ihn war das Christentum und ganz besonders die bekehrten Menschen das wahre Siegel seines Apostelamts. Das Bild des geschriebenen Briefes bedeutet sowohl, dass die Gläubigen in Korinth Gottes Wort und Gesetz auf ihr Herz geschrieben hatten, als auch, dass sie lebendige Briefe waren, die auf das Herz des Paulus geschrieben waren. Ja, die Welt braucht lesbarere Christen. Unsere Lebenssprache als Christen ist für die ganze Menschheit bestimmt. Nur so können Männer und Frauen verstehen, was das Christentum bedeutet, seine großen Wahrheiten begreifen und lernen, das Wort Gottes zu lieben und das Gesetz Gottes zu achten. Jeder Gläubige hier heute Morgen und auch auf Internet durch das Video ist ein Brief und auch jede Kirche ist ein Brief von Christus an die Welt. Das Material, auf dem dieser Brief geschrieben ist, ist das Herz eines jeden Gläubigen. Und was darauf geschrieben steht, ist das Gesetz Gottes, eine Niederschrift seiner Liebe und seines Charakters. Welche Art von Brief sind wir für andere? Sind wir ein Brief der Liebe, der Menschen willkommen heißt? Ein Brief der Hoffnung, wenn plötzlich einem die Welt auf den Kopf fällt? Ein Brief des Friedens in dieser Zeit des Krieges? Sind wir ein lesbarer Brief? Ein Brief, der heute noch Sinn macht? Ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber manche Briefe mag man überhaupt nicht bekommen. Sei es der Steuerbescheid oder sei es irgendwelche Strafzettel, wenn man vielleicht falsch geparkt hat, wenn man zur Gemeinde gekommen ist oder zu schnell gefahren ist. Ja, oder auch für die etwas Jüngeren, die Rekrutierungspost von der Armee. Das sind so alles Briefe, die man nicht so gerne mag. Es gibt natürlich andere Briefe, die man immer gerne wieder und wieder liest, sei es Liebesbriefe oder Briefe von Unterstützung und Ermutigung, die wir bekommen, sei es von unseren Nachbarn oder von Gemeindegeschwistern. Das sind so Briefe, die man gerne wieder und wieder liest und wo man Kraft schöpft. Es gibt natürlich auch heute Briefe, moderne Briefe wie E-Mail, WhatsApp, Twitter oder Instagram. Die Briefe und die meisten Briefe, die wir in diesem Buch finden, sind mit Papyrus und Schilfstängel und schwarzer Tinte geschrieben worden. Und Paulus in dem Text, den wir gelesen haben, erwähnt eine viel dauerhaftere Technik als die Digitalisierung, von der wir heute so viel sprechen. Ich weiß jetzt nicht, ich bin kein IT-Experte, aber Informatik-Experte, ich weiß nicht, wie lange so ein digitales Medium existieren kann, aber selbst ein digitales Medium ist zeitlich begrenzt. Und Paulus spricht uns von einer Technik, die eine weit längere Wirkung hat, weil es darum geht, auf die menschlichen Herzen oder den Geist zu schreiben. Und daher benutzt Gott ein dauerhaftes Medium, den Heiligen Geist. Wo der Heilige Geist im Leben wirkt, manifestiert sich das Gesetz Gottes und die Wahrheit in Gehorsam und Heiligung. Angie White schreibt in Review and Herald, 19. November 1908, Paragraf 11, um ihm richtig zu dienen, müssen wir aus dem göttlichen Geist geboren werden. Das wird das Herz reinigen und den Geist erneuern und uns eine neue Fähigkeit geben, Gott zu kennen und zu lieben. Es wird uns einen bereitwilligen Gehorsam gegenüber all seinen Anforderungen geben. Das ist wahre Anbetung. Es ist die Frucht des Wirken des Heiligen Geistes. Durch den Geist wird jedes aufrichtige Gebet eingegeben und ein solches Gebet ist für Gott annehmbar. Wo immer eine Seele sich nach Gott ausstreckt, da zeigt sich das Wirken des Geistes und Gott wird sich dieser Seele offenbaren. Nach solchen Anbetern sucht er. Er wartet darauf, sie zu empfangen und sie zu seinen Söhnen und Töchtern zu machen. Wie ihr sicherlich wisst, das Wirken des Heiligen Geistes ist ein lebenslanger Prozess. Manche vergleichen dieses Bild des Wirken des Heiligen Geistes manchmal wie ein Gärtner, der ein bisschen zurechtstutzt, und manchmal tut es weh an manchen Ecken in unserem Leben, und jeder von uns weiß sicherlich, wo Gott wirken muss und uns verändern muss nach seinem Bild. Und die Frage ist, lassen wir wirklich den Heiligen Geist in unser Herz schreiben? Lassen wir Gott uns in einen Brief der Liebe, der Freude, des Friedens, der Geduld, der Güte, der Freundlichkeit, der Treue, der Sanftmut, der Mäßigung und der Selbstbeherrschung verändern? Ihr seht, worauf ich hinaus will. In Galater 5,22 spricht Paulus von der Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber wenn ich so mein geistliches Hochbeet betrachte, eine karge und arme Ernte, muss ich sagen. Ich frage mich manchmal, Herr, wo sind die Früchte, die du versprochen hast? Und es kann oft, oder es kann in einen Teufelskreis von Frustration und Versuchen von eigenen Anstrengungen führen. Aber ich glaube, Gott gibt uns in seinem Wort auch ganz klar Wegweisung diesbezüglich. Und ich lade euch gemeinsam ein, mit mir den Text in Johannes 15, die Verse 4 bis 10 aufzuschlagen, die für mich wirklich Wegweisung bezüglich dieser Frucht und dieser Veränderung, die Gott in uns vollbringen will, einen Weg zeigt. Johannes 15 und die Verse 4 bis 10. Es ist Jesus, der spricht, und er sagt: Bleibt in mir und ich in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Bleibt in mir und ich in euch, gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann. Oder auch Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich finde diese Verse einfach Wegweisung. Gott sagt, dass wenn wir in ihm bleiben und er in uns, wird er sich darum kümmern, die Früchte hervorzubringen. Wir brauchen nicht in eine Frustrationsspirale zu fallen, wo wir unsere eigenen Anstrengungen versuchen, Früchte hervorzubringen, die vielleicht nicht mal bio sind, sondern nicht von guter Qualität. Aber Gott in unserer Abhängigkeit zu ihm kann diese Früchte in uns hervorbringen. Und ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber ich bin mir manchmal nicht immer so bewusst von dieser vollen Abhängigkeit zu Gott in diesem kosmischen Konflikt zwischen Gut und Böse. Mir ist manchmal nicht bewusst, dass ich aus eigener Kraft es nicht schaffe. Und für das, wer in mir bleibt, brauchen wir nicht nur ausreichend Zeit, Quantität, aber auch Qualitätszeit mit Gott. Entschuldigung. Nehmen wir uns genügend Zeit, um auf Gott zu hören? Oder reduziert die Eile, der Lärm unserer täglichen Aktivitäten, der Alltagsstress, das immer schneller Drehen und Schaffen, unsere Zeit für Gott auf ein Minimum? Ich möchte mit euch eine fiktive Geschichte teilen, die ein bisschen zeigt, diese Herausforderung, die wir alle haben, uns Zeit zu nehmen, bei Gott aufzutanken und in seiner Gegenwart zu bleiben. Der Teufel hätte zu einer weltweiten Konferenz eingeladen. In seiner Eröffnungsrede sprach Satan zu seinen Engeln: Wir können die Menschen nicht davon abhalten, an Gott zu glauben. Wir können sie auch nicht davon abhalten, ihre Bibel zu lesen und die Wahrheit zu erfahren. Wir können sie nicht einmal davon abhalten, eine tiefe, geborgene Beziehung zu Gott zu erfahren. Wenn sie die Verbindung zu Gott bekommen, verlieren wir jegliche Gewalt über sie. So lasst sie nicht. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Wir können sie nicht einmal davon abhalten, eine tiefe, geborgene Beziehung zu Gott zu erfahren. Wenn sie die Verbindung zu Gott bekommen, verlieren wir jegliche Gewalt über sie. So lasst sie sich mit ihrer Religion beschäftigen, lasst sie ihren Lebensstil beibehalten, aber klaut ihre Zeit, damit sie diese Beziehung zu Jesus nicht pflegen können. Das ist es, was ich von euch will. Lenkt sie ab von dem sicheren Halt ihres Erlösers und der Erhaltung dieses täglichen, belebenden Kontaktes. Haltet sie mit den unwichtigen Dingen des Lebens beschäftigt und erfindet unzählige Möglichkeiten, um ihre Gedanken damit voll auszufüllen. Lenkt ihre Gedanken aufs Haben, Wollen, Kaufen und Schulden machen. Die Ehemänner sollen 6 bis 7 Tage in der Woche arbeiten, am besten 10 bis 12 Stunden pro Tag, sodass sie sich ihren luxuriösen Lebensstil leisten können. Haltet sie davon ab, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Sobald ihre Familien zerbrochen sind, wird auch ihr Heim keine Zuflucht mehr bieten, von dem Stress der Arbeit auszuruhen. Übersättigt ihre Gedanken, sodass sie die Stimme des Hirtens nicht hören können, diese kleine Stimme. Bringt sie dazu, während des Autofahrens ständig Musik spielen zu lassen. Lasst kontinuierlich den Fernseher, Video und CD-Player, den Computer und das Smartphone in ihren Wohnungen laufen. Sorgt dafür, dass ständig Musik spielt, die unsere Ziele verfolgt, in jedem Laden und Restaurant der Welt. Das wird ihre Gedanken und ihren Geist blockieren und die Gemeinschaft mit Gott brechen. Deckt den Frühstückstisch mit Magazinen und Zeitungen, beschwert ihre Gedanken 24 Stunden am Tag mit Nachrichten, überschwemmt die Momente, in denen sie unterwegs sind, mit Reklametafeln, überflutet ihre Briefkästen mit fetten Katalogen, Lottowerbungen, jede Art von Wurfsendungen und Werbebroschüren, die kostenlose Produkte anbieten und falsche Hoffnungen wecken. Aber besonders fühlt ihre Freizeit. Lasst sie es übertreiben. Lasst sie vom Wochenende erschöpft, unruhig und unvorbereitet in die Woche gehen. Sie sollen nicht in die Natur gehen. Sie könnten über Gottes Wunder nachdenken. Schickt sie stattdessen in Vergnügungsparks, an Sportveranstaltungen, Konzerte und Kinos. Haltet sie ständig beschäftigt. Und wenn sie zum geistlichen Austausch sich treffen, verwickelt sie in Klatsch und Tratsch, sodass sie mit schlechtem Gewissen und unguten Gefühlen wieder nach Hause gehen. Und vor allem, wenn sie zusammenkommen, hindert sie daran, füreinander zu beten. Wenn sie es tun müssen, dann sollen sie in die Seelsorge eingebunden werden. Los geht's. Lasst sie doch missionarisch tätig sein, beschäftigt sie jedoch so mit ihren guten Anliegen, dass sie nicht dazu kommen, die Kraft bei Gott zu suchen. Und schon werden sie aus eigener Kraft arbeiten, ihre Gesundheit und Familie opfern für die wichtige Sache. Es wird funktionieren. Es war eine gelungene Konferenz. Die Dämonen gingen brennend an ihre Aufgabe, den Menschen überall die Normalität der geschäftigen Eile und des vollen Terminkalenders in ihre Herzen zu pflanzen. Wenn Satan wirklich das Ziel hat, uns abzulenken, dann scheint ihm das gelungen zu sein, oder? Wenn wir die Gesellschaft und den Lebensstil der meisten von uns heutigen Christen bewerten oder beobachten, insbesondere in der sogenannten modernen Welt, dann beschreibt dies gut unsere Realität, oder? Wir sind beschäftigt, beschäftigt und beschäftigt. Satan ist es egal, ob unser Leben durch das Amt oder den Dienst für Gott wie Martha verzerrt wird, solange wir keine Zeit haben, ruhig zu Jesu Füßen zu sitzen und uns zu erholen. Er stört ihn nicht, solange wir lehren, predigen und die Arbeit des Herrn tun, solange wir keine persönliche Zeit haben, die wir mit dem Herrn der Arbeit verbringen können. Weil er uns schließlich davon abhalten kann, in Christus der Rebe des Weinbergs zu bleiben, sind alle unsere Bemühungen vergeblich. weiß nicht, wie das für euch ist, aber aus meiner persönlichen Erfahrung sehe ich wirklich diese Herausforderung, morgens Zeit zu nehmen und eine Andacht mit meiner Frau zu machen und gemeinsam zu beten. Und ich sehe wirklich den Unterschied. Wenn ich diese Zeit nehme, bin ich am Tag viel geduldiger, gehe Probleme anders an, als wenn ich einfach diese Zeit nicht nehme. Und auch am Tag innezuhalten und während des Tages mit Gott in Verbindung zu bleiben, ist auch nicht immer sehr einfach. Und ich glaube, das ist vielleicht manchmal sogar einfacher, wenn wir in schwierigen Situationen sind. Ich möchte gerne mit euch eine Erfahrung aus der Demokratischen Republik Kongo teilen, wo meine Frau und ich für ADRA tätig waren. Es war ein kleines Büro und wir hatten Projekte, Bildungsprojekte, wo wir in einem Gebiet, wo es Krieg gab, Schulen wieder aufbauen sollten und auch Schulen, die sehr abgenutzt waren, rehabilitieren sollten. Und es war Zeit, aufs Feld zu gehen und das Projekt zu erörtern, zu schauen, wie weit die Baumaßnahmen gegangen sind und auch dem Geldgeber zu berichten. Und so bin ich dann aufs Feld gereist und habe mit dem Projektleiter, hatten wir ausgemacht, dass wir frühmorgens losfuhren, die Schulen besichtigen, dann am Mittag eine Pause von ungefähr einer Stunde machen und dann am frühen Nachmittag dann wieder losfuhren, um dann weiter die Schulen zu besichtigen. Und so ging das so 2 bis 3 Tage und am dritten Tag kommen wir dann zur Pause zum Projektleiter nach Hause, wo wir die Pause gemacht haben, wo wir gegessen haben und wir sehen seine Frau auf dem Stuhl ganz verstört sitzen und fragen uns, was ist passiert. Und ich weiß nicht, ob einige die Demokratische Republik Kongo hier kennen, ob wir einige von dem Kongo unter uns haben. Jedenfalls, sie sagt, wir haben Besuch von der ANR bekommen. Und ANR im Kongo bedeutet Agence Nationale de Renseignement. Das ist der geheime Sicherheitsdienst. Und wir haben uns natürlich gefragt, was hat eine kleine Organisation wie ADRA, die versucht mit wenig Mitteln Menschen in Not zu helfen, mit der ANR zu tun. Die ANR ist nur dem Präsidenten unterstellt, hat keine Rechenschaft abzugeben. Es werden Menschen verhaftet, gefoltert und verschwinden. Also wir haben uns wirklich Fragen gestellt und der Projektleiter, der den lokalen Beamten der ANR kannte, hat den dann angerufen. Die Nummer, die der andere Beamte aus der anderen Region von der ANR hinterlassen hat, wurde auch gewählt und wir haben dann ein Rendezvous und einen Ort ausgemacht und eine Zeit und sind dann losgefahren, haben erstmal den lokalen Beamten von der ANR abgeholt und sind dann zum Rendezvous-Ort gefahren. Es fing schon an zu dämmern und es wurde Abend und sie wollten ins Haus reingehen, aber wir haben sie gebeten, vor dem Haus zu bleiben, haben die Scheinwerfer angemacht und das Gespräch ging so 1,5 Stunden, 2 Stunden. Und ich muss euch sagen, ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben nie so intensiv gebetet. Wir haben Gebetsgruppen aktiviert, haben ihnen davon erzählt und haben gefragt, dass Gott wirklich eingreift. Und nach ungefähr 1,5 Stunden, 2 Stunden kommt der Projektleiter mit dem lokalen Beamten der ANR zurück. Und wir steigen ins Auto und fahren, um den lokalen Beamten abzusetzen. Und dann erzählen sie, was wirklich losgegangen war. Oder was vorgegangen war. Und zwar, der Projektleiter war Leiter über verschiedene Büros. Es waren ungefähr 3 Büros in der Region. Und wir hatten ein neues Projekt bekommen von einem Geldgeber. Und manche Mitarbeiter wurden nicht wieder neu angestellt, sondern andere wurden ausgesucht. Und das hatten einigen der Mitarbeiter nicht gefallen und sie hatten dann ihre Beziehung spielen lassen und hatten den Projektleiter falsch angeklagt bei der ANR. Der lokale Beamte und der Beamte aus der anderen Region haben leicht feststellen können, dass diese Anschuldigungen kein Fundament hatten und haben ihn dann somit dann wieder freigelassen und er konnte dann weiter für uns arbeiten. Ja, mit Gott während des Tages in Verbindung zu bleiben, ist oft, wenn wir in schwierigen Lagen sind, einfacher als wenn wir im Alltag sind. Ich möchte gerne mit euch ein anderes Zitat von Angie White teilen, aus Erziehung, Seite 215. Viele kommen selbst in ihre Andachtszeit, um den Segen inniger Gemeinschaft mit Gott. Sie sind in zu großer Hast. Einigen Schrittes dringen sie in den Bezirk der liebenvollen Gegenwart Christi ein, verweilen vielleicht einen Augenblick in dem geheiligten Umkreis, doch ohne auf Weisungen zu warten. Sie haben keine Zeit, bei dem göttlichen Lehrer zu verharren und kehren mit ihren Lasten zu ihrem Werk zurück. Diese Mitarbeiter im Werk Gottes können niemals zum höchsten Erfolg gelangen, bis sie das Geheimnis der Kraft begreifen. Sie müssen sich Zeit gönnen zum Nachdenken, zum Beten, zum Harren auf Gott, um eine Erneuerung der körperlichen, geistigen und geistlichen Kräfte zu erleben. Sie brauchen den veredelnden Einfluss seines Geistes. Wenn sie diesen empfangen, werden sie von Neuem durchpulst, der matte Körper und das müde Gehirn werden erfrischt, das beladene Herz wird leicht. Was uns Not tut, ist nicht ein flüchtiger Augenblick in Christi Gegenwart, sondern persönliche Berührung mit ihm, innige Gemeinschaft mit ihm zu seinen Füßen. Als ich das gelesen habe und zurückblicke, dann habe ich auch irgendwie das Gefühl, dass ich manchmal wie so im Durchwind oder in einem Windzug in Gottes Gegenwart mich bewege und nicht wirklich Zeit nehme, um aufzutanken. Wir haben während der Sabbatschule schon von Pastor Pavel Goya gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Es ist der zurzeit arbeitete bei der Generalkonferenz im Predigeramt. Und er erzählt in seinem Buch, was jetzt auch der Advent Verlag rausgebracht hat, ein Wunder nach dem anderen, das ich nur empfehlen kann, erzählt er, wie er damals, als er sich bekehrt hat im kommunistischen Rumänien, wie er sich mit Gott, wie er mit Gott ausgemacht hat, dass er niemals aus dem Haus gehen würde, bevor er diese Sicherheit hat, dass Gott mit ihm ist und dass er wirklich Zeit genommen hat zum Auftanken. Und wie es jedem von uns so geht, hat er eines Morgens verschlafen und war schon dabei, auf den Weg zu gehen, um in die Schule zu gehen. Er war schon dabei, sich anzuziehen und dann hat er irgendwie diese tiefe Überzeugung bekommen, dass er innehalten sollte und diese Zeit mit Gott nehmen sollte. Er hat die Zeit genommen, ungefähr 2 Stunden. Und er wusste, dass während dieser Zeit ein sehr strenger kommunistischer Lehrer Unterricht machen würde und dass er diese Schulstunde verpassen würde. Das ist jetzt keine Einladung für die Schüler, die uns auf dem Video folgen, nicht rechtzeitig zur Schule zu gehen. Aber er ist nach diesen 2 Stunden dann in die Schule gegangen und er wusste nicht, was auf ihn zukommt. Und er kommt in die Klasse. Und die Schüler kommen auf ihn zu und sagen, wie wusstest du das? Und er sagte, wie wusste ich was? Denn der Lehrer war heute krank, okay. Aber nicht nur dass der Lehrer krank war, sondern der Lehrer, der ihn ersetzt hat, hat nicht die Anwesenheitsliste geführt. Zufall oder kleiner Augenzwinker Gottes, der auch seine Treue zu Pavel zeigt, das könnt ihr entscheiden. Ja, wir haben vom Wirken des Heiligen Geistes gesprochen. Und für jeden sieht das sicherlich konkret anders aus. Gott arbeitet auf eine Art oder auf die andere Weise und verändert unseren Charakter, um ihn immer mehr zu ähneln. Ich möchte mit euch ein Beispiel eines Lebens teilen, das durch den Heiligen Geist verändert wurde. Eine wahre Geschichte, ein Brief der Vergebung. Und auch ein Brief der Versöhnung. Wie einige von euch wissen, war im Jahre 1994 in Ruanda ein schrecklicher Völkermord, bei dem mehr als 1 Million Menschen gestorben sind. Etwa 100.000 von ihnen waren Mitglieder der Adventgemeinde. In der Hitze des Konfliktes versuchte ein Stamm den anderen Stamm auszurotten. Der angegriffene Stamm eilte in Kirchen, um sich in Sicherheit zu bringen, da er dachte, dass er dort nicht getötet würde. In einer dieser Kirchen kauerte eine Gruppe von Adventisten zusammen. Die Türen waren verschlossen und alle klammerten sich aneinander und beteten für ihre Sicherheit. Doch schon bald hämmerte es laut an die Türen und der bösartige Mob brach ein. Als die Mörder in die Kirche kamen, rief ein junger Mann, wer ist der Anführer dieser Gruppe? Der Pastor der 7-Tags-Adventisten stand langsam auf. Das bin ich, antwortete er. Der junge Mann stürzte mit seiner Machete auf ihn und tötete den Pastor auf der Stelle. Dann begann der Bob, jeden in der Kirche zu töten. Nur wenige entkamen. Es war ein grauenhaftes Massaker. Ein paar Tage später, nachdem die Mörder weitergezogen waren, kamen die Überlebenden, um die Leichen einzusammeln und in einem Massengrab zu begraben. Als sie die Leichen abholten, stellten sie fest, dass das Herz einer Frau noch schlug. Sie brachten sie ins Krankenhaus in der Hoffnung, ihr Leben zu retten. Sie kämpfte sehr hart um ihr Leben und Gott sei Dank, sie überlebte. In den nächsten 3 Jahren ging sie immer wieder ein und aus im Krankenhaus, um sich pflegen zu lassen. Schließlich begann sie, ihr Leben neu zu beginnen. Sie war die Frau des Pastors, der als erster beim Massaker getötet wurde. Als Marie ein neues Leben begann, beschloss sie, dass sie nicht wollte, dass der Tod ihres Mannes umsonst war. Sie beschloss auch nicht, in Bitterkeit und Hass zu leben, sondern denjenigen zu vergeben, die sie so tief verletzt hatten. Im Römerbrief, Römer 12, Vers 20, 21, las sie: Wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er durstig ist, gib ihm zu trinken. Denn dadurch wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Als Marie erfuhr, dass einige der Mörder gefangen genommen worden waren und sich in einem nahegelegenen Gefängnis befanden, ging sie zu ihnen und brachte ihnen etwas zu essen. Mit der Zeit wurde sie die Mutter dieses Gefängnisses und brachte den Gefangenen regelmäßig Essen und Decken. Außerdem begann sie mit den Gefangenen die Bibel zu studieren. Eines Tages, als sie sich um die Gefangenen kümmerte, kam ein junger Mann, den ich Paul nennen möchte, und fiel zu ihren Füßen und küsste ihre Füße. Madame, erinnern Sie sich an mich? Fragte er. Marie schluckte schwer, als sie sein Gesicht erkennt. Es war der Mann, der ihren Ehemann getötet hatte. Er hatte auch versucht, sie zu töten. Madame, würden Sie mir verzeihen? Fragte Paul mit Tränen in den Augen. Sie hob Paul vom Boden auf, umarmte ihn. Ich habe dir bereits vergeben. Ich habe in meinem Herzen beschlossen, dass ich dich nicht hassen werde. Ich werde meine Jahre nicht mit Bitterkeit oder Groll verschwenden. Ich will nur den Herrn lieben und ihm dienen. Ich habe dir vergeben. In den nächsten 6 Monaten studierte Marie mit Paul die Bibel. Daraufhin fasste Paul den Entschluss, sich taufen zu lassen. Am Tag seiner Taufe stand er vor dem ganzen Gefängnis auf und bekannte seine Sünden. Es war schön und bewegend. Marie war dabei. Nach einigen Jahren gewährte die ruandesische Regierung Paul Amnestie und er wurde aus dem Gefängnis entlassen. Doch Pauls Familie, einschließlich seines Vaters und seiner Mutter, waren ebenfalls beim Völkermord getötet worden. Und er konnte nirgendwo hin. Als er nach seiner Entlassung zu Maries Haus ging, klopfte er an ihre Tür. Ich bin allein und weiß nicht, wo ich gehen soll. Was soll ich tun? Fragte er. Sie lächelte. Ich bin auch allein. Ich werde dich als meinen Sohn adoptieren und wir werden gemeinsam auf die Rückkehr Jesu warten. Dann werden wir unsere Lieben wiedersehen. Vielleicht scheint Maries Handeln ein extremes Beispiel für die Liebe und Gnade Jesu zu sein. Ich glaube jedoch, dass dies genau die Art von Christentum ist, zu der Gott jeden von uns aufruft. Es ist undenkbar. Es ist radikal. Es ist übernatürlich. Es ist menschlich einfach unmöglich, außer für die Person, die vom Heiligen Geist erfüllt ist. Bevor wir schließen, lade ich euch zu einer Gebetszeit, zu zweit oder zu dritt ein. Ich weiß nicht, wie viele Minuten wir ungefähr nehmen können. 5 bis 10 Minuten geht es, ja? Und ich lade euch ein, dass wir für drei Dinge beten. Zuerst Gott um Hilfe bitten, in Jesus zu bleiben und vom Heiligen Geist jeden Tag verändert zu werden. Zweitens, füreinander zu beten. Wir haben alle verschiedene Herausforderungen in unserem Leben und wir brauchen die Gebete der einen und der anderen. Und auch drittens, für Frieden in der Ukraine und für die Flüchtlinge, die jetzt schwierige Situationen in ihrem Leben haben, für die Hungersnot im Horn von Afrika und auch für die anderen Hotspots auf der Welt, damit wir und andere Hilfsorganisationen pertinente Hilfe leisten können. Wenn wir jetzt so 5 bis 10 Minuten nehmen können, um dafür zu beten und dann zu zweit oder zu dritt, und ich werde dann abschließen.